Sie hören SBS German.
Ich bin Heide Ort, komme aus Deutschland, aus Essen im Ruhrgebiet, wohne aber jetzt in Karlsruhe und habe angefangen mit dem Tennis mit 13 Jahren und war dann mit 18 Deutsche Jugendmeisterschaft gewonnen und habe mich dann so nach und nach gesteigert, sage ich mal. Viel trainiert und Spaß am Tennis.
Und Sie spielen heute noch?
Ja, ich spiele heute noch jeden Tag eine Stunde, aber macht mir einfach Spaß. Ich spiele gerne und nutze ich aus, solange ich kann.
Mein Name ist Jochen Settelmar, ich komme auch aus Deutschland und wie die Heide auch aus Essen ursprünglich, lebe inzwischen in Düsseldorf. Habe auch einige Titel gewonnen, sowohl als Jugendlicher, dann aber auch im Nachwuchsbereich. Habe dann insgesamt 14 Jahre Bundesliga gespielt für Edhof Essen und habe dann so ziemlich alle Turniere auf der Welt gespielt, mit Ausnahme Australian Open. Das war mir immer etwas sehr weit und war auch immer so um Weihnachtszeit. Da hatte ich dann andere Pläne. Und insofern ist es für mich jetzt also auch hier eine ganz tolle Sache, dass ich dabei sein darf.
Ja, mein Name ist Klaus Eberhardt. Auch ich habe eigentlich sehr lange Tennis gespielt, eigentlich mein Leben lang. Habe auch die deutschen Jugendmeisterschaften mal gewonnen, habe dann 10 Jahre professionell gespielt, auch Davis Cup für Deutschland mal, aber auch einige Grand Slams, aber im Bereich der unteren Position, würde ich sagen, in dem Bereich. Und spiele auch heute noch sehr gern Tennis und spiele auch noch die Spiele mit in Berlin, Mannschaftsspiele und halte mich so fit.
Sie haben aber schon auch gegen sehr große Namen gespielt, Björn Borg zum Beispiel.
Ja.
Ja, wie ist denn das, wenn man da so einen ganz großen sich gegenüberstehen hat?
Ja, gute Frage. Sehr lange her, Davis Cup habe ich mal gegen ihn gespielt und das war eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte. Wir waren da nach dem Grand Slam Turnier in Paris, wo Björn Borg immer ganz, ganz glatt gewonnen hat und wir kamen dann zum Davis Cup und haben gehofft, dass wir nicht 3x6-0 verlieren. Und dann hat Rolf Gehring gegen ihn gespielt und hat 6-1, 6-2, 6-3, ich weiß nicht mehr genau, relativ glatt verloren, aber auf jeden Fall war es schon gut, dass er mehrere Spiele gewonnen hat. Und ich bin dann auf den Platz gegangen, habe dann sogar einen Satz gewonnen, was für mich dann ein Highlight war. Aber die letzten beiden Sätze dann tatsächlich 6-0, 6-0.
Und Sie sind jetzt hier zur Australian Open, aber hauptsächlich zum Grand Slam, zum 75. Jubiläum des International Tennis Club of Australia. Wie ist es denn, hier wieder zurückzukommen? Frau Ort vielleicht mal, Sie...
Für mich ist es wunderbar. Ich liebe es, hier zu spielen und in Australien zu sein und speziell in Melbourne. Das gefällt mir unheimlich gut. Ich spiele jetzt zum dritten Mal hier im Club und es hat sich einiges geändert zum Vorteil. Es ist wunderschön geworden und ich genieße das sehr. Wetter ist natürlich wunderbar. Wir kommen aus der großen Kälte und ich genieße es einfach. Es ist wie nach Hause kommen.
Der Kooyong Tennis Club hat ja auch eine sehr lange Tradition und ist ja auch so ein bisschen Wimbledon, das Wimbledon von Australien. Was bedeutet das denn für Sie, Herr Eberhardt?
Ja, hier zu spielen, Heidi hat es ja schon gesagt, ist für uns irgendwie auch eine Ehre. Und dann hier auf diesen Grasplätzen zu spielen, in Deutschland oder in Europa, ist das ja ganz unüblich. Gibt's ja kaum noch, gut, in England noch, aber sonst eigentlich nirgends. Und insofern ist das schon hier für uns ein großer, großer Spaß, dass wir hier spielen dürfen. Und tun uns hier schwer gegen die Australier, weil die kennen das nämlich. Und wir müssen uns ein bisschen anpassen. Aber nee, ist großartig.
Ja, die haben halt Heimvorteil, nicht?
Ja, genau. Aber ist ja im Prinzip ein Sozial-Event, Social-Event. Insofern ist es Spaß.
Jetzt, Herr Eberhardt, Sie haben den internationalen Tennissport über Jahrzehnte hinweg erlebt und als Spieler und später auch in verantwortlicher Funktion als Sportdirektor des Deutschen Tennisbundes jahrelang. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht am meisten verändert?
Ja, ich würde sagen, die Spieler insgesamt, der Fitnesszustand der Spieler, was da gemacht wird, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ich meine, ich glaube auch, der Fitnessbereich nimmt so viel ein inzwischen, dass die Spieler im Verhältnis alle härter schlagen können, sich schneller bewegen und einfach alles noch viel professioneller geworden ist als zu unserer Zeit in den 80er, 90er Jahren oder noch davor. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, die Turniere haben sich auch verändert. Jedes Turnier ist professioneller geworden. Aber ich würde da wirklich sagen, dass die Grand Slams einfach, finde ich, wahnsinnig sind, was sich da getan hat auf den Anlagen. Ich würde auch sagen, bei allen vier Grand Slams. Jedes für sich ist hat eine Ausnahmestellung. Und jetzt hier in Australien, was hier wieder in den letzten 10 Jahren passiert ist auf der Anlage, ist einfach gigantisch. Und man muss sagen, das ist wirklich faszinierend. Jeder, der ein Tennisfan ist, sollte sich mal ein Grand Slam-Turnier angucken.
Und vielleicht auch solche, die keine Tennisfans sind. Das ist ja mittlerweile auch so ein Riesenevent und Familienbespaßung mit Konzerten. Das geht ja über den Tennissport eigentlich schon hinaus.
Ich glaube, in Australien am meisten. Ich glaube, in Australien, so wie wir es hier sehen, hier auf der Anlage, das ist wirklich so, das ganze soziale Leben, auch mit die Kinder, alle mit Kindern hin, die haben einen großen eine Spielarena da, habe ich gesehen und so weiter. Ich glaube, das ist schon ziemlich einmalig. Das ist bei den anderen Grand Slams, glaube ich, nicht so. Ist mir jedenfalls nie so aufgefallen, dass es hier schon, überhaupt hier, es heißt ja hier Happy Slam oder so, das ist ja hier, und das Wort stimmt schon, das ist schon komplett richtig.
Ja, Roger Federer hat das wohl erfunden, den Happy Slam.
So wie der Klaus schon gesagt hat, also die Grand Slams haben sich unglaublich entwickelt, aber man sieht hier auch, was also in den letzten Jahren sich getan hat, das ist also wirklich toll. Und auch ich war gestern bei den Australian Open, auch mein Eindruck war, das ist also natürlich sehr, sehr, sehr professioneller Tennissport, aber Tennis hat sich geöffnet und ist auf jeden Fall hier auch quasi Entertainment für die gesamte Familie. Also jeder hat was, die Kinder haben ihren Spaß, die Eltern können beim Tennis zuschauen und insofern ist das schon hier, die Australian Open ist dann nochmal etwas anders als die anderen Grand Slams. Das war so mein Eindruck.
Jetzt aus Spielersicht ist es ja nicht immer nur ein Happy Slam. Also Alexander Zverev hat in der Pressekonferenz da ziemlich viel Kritik geübt am Tennis Council oder an der Arbeit des Tennis Council, dass die professionellen Spieler zu wenig Einfluss nehmen können in die Arbeitssituation. Also er hat kritisiert, dass die Arbeitslast zu groß ist, dass die Preisgelder unfair verteilt sind. Wie sehen Sie das denn?
Also ich weiß, dass der Sascha das so sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es etwas anders, weil du bist ja als Tennisspieler so gesehen dein freier Unternehmer. Und ob du jetzt im Jahr 35 Turniere spielst oder, was ich jedem raten würde, auch zwischendurch mal eine Pause einzulegen, das kannst du ja selber entscheiden. Keiner zwingt dich ja dazu, das ganze Jahr zu spielen. Und insofern hat das jeder in der Hand. Wenn man allerdings nicht aufpasst und spielt jedes Turnier mit, dann stimme ich dem Sascha zu, dann ist das zu viel. Verteilung der Preisgelder ist jetzt nicht so mein Eindruck. Man kann immer diskutieren, ob sagen wir die Differenz zwischen Herren- und Damenbereich, ob das fair ist. Die Diskussion haben wir seit Jahrzehnten. Ich glaube, es hat sich angenähert, soweit ich weiß. Aber auch da kann man natürlich der Meinung sein, das sollte genau gleich sein, was es nicht ist. Aber ich finde
nicht nur im Tennis übrigens.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt kein Herausstellungsmerkmal fürs Tennis. Das ist halt so und ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich denke mal, das ist schon insgesamt fair. Also die Damen kommen inzwischen als professionelle Spieler auch wirklich ganz gut zurecht. Also da braucht man keine Sorge zu haben.
Da wir gerade beim Thema sind, wie war das denn früher, Frau Ort, als junge Frau im Tennis, im Profi-Tennis Karriere machen zu wollen?
War das also wir sind, in dem Sinne war es ja offiziell kein Profi-Tennis. Denn wir haben Fahrten gekriegt, die wurden bezahlt. Wir haben Hotel gekriegt, wenn wir Glück haben, wurde bezahlt. Und dann musste man sehen später, wenn man besser war und man, ich sag mal, ein Taschengeld kriegt. Aber das war nicht offiziell, denn sonst wäre man ja Profi gewesen und Profis waren nicht erlaubt bei den offenen Turnieren. Und so hat sich das dann gesteigert. Es wurde dann immer besser und besser. Zum Beispiel Santana und Pietrangeli, die haben ja nicht umsonst gespielt. Nee. Das ging dann so, ich sag mal, unter den Tisch weg. wurde da bezahlt. Bis dann wurde, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, du weißt das sicher, als der Labour und die ausgeschlossen wurden, weil die Stunden gegeben haben und Unterricht oder gecoacht haben. Und da ging, glaube ich, 2 Jahre waren die gesperrt. Und dann haben die aber wieder gesagt, die brauchen wir, die Spieler, die ziehen die Leute in die Stadien und haben das dann geöffnet. Und seitdem ging es wirklich Profi und da wurde mehr und mehr Geld kam ins Spiel. So hat sich das gesteigert. Und wird immer mehr. Und meine Freundin und ich oder meine Doppelpartnerin, wir sagen immer, wir sind zu früh geboren.
So gesehen, ja.
Ja, tennismäßig, ja. Aber es ist eben so und das ändert sich alles. Muss man mitleben.
Aber ich würde vielleicht noch gerne da hinzufügen, wir haben ja nicht in jungen Jahren mit dem Tennis angefangen mit der Idee, wir wollen damit Geld verdienen, sondern das war eine Leidenschaft, wie viele andere, die gehen reiten oder machen Leichtathletik. Und bei uns war es halt mehr oder weniger zufällig, dass wir zum Tennis gekommen sind. Das hat uns Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann dann auch, weil wir anscheinend ein bisschen talentiert waren, kamen auch gewisse Erfolge. Aber das Geld, das war für uns überhaupt keine Motivation. Es war einfach der Sport, der toll ist. Und dass sich das danach so entwickelt hat, das konnte von uns sicherlich keiner. Die Heide schon gar nicht, die ist schon ein bisschen länger dabei, aber auch wir konnten uns das kaum vorstellen. Wir haben es dann natürlich auch dann gerne angenommen, weil es ist dann schon, wenn man es also ernsthaft betreibt, ist das schon ein Fulltime-Job. Das kann man nicht so mal so eben dabei machen. Und wie der Klaus schon gesagt hat, das ist heutzutage so unglaublich professionell. Die Jungs sind alle 2, 3, 4 Stunden hauptsächlich erstmal im Gym. Und dann gehen die auf den Platz. Und wir haben 1, 2, vielleicht mal 3 Stündchen trainiert. Das war schon viel zu der Zeit. Aber das ist heute noch mal viel professioneller. Und man sieht das auch, das Niveau, die Schnelligkeit, die Härte der Schläge. Denkt man, Aufschlag 240, 250 Stundenkilometer gab es eigentlich zu unserer Zeit nur in Ausnahmen, wenn überhaupt. Also das hat sich schon unglaublich entwickelt. Und dadurch dann auch der Kommerz. Und dadurch natürlich auch, dass es dann finanziell immer mehr attraktiv war zu spielen. Aber ich kenne so gut wie kein Tennisspieler gesagt, oh, ich mache das jetzt mal, weil da werde ich ja vielleicht irgendwann mal viel Geld verdienen. Also das funktioniert nicht, das kann ich gleich sagen.
Was sich ja auch geändert hat, hast du nicht erwähnt, die Schläger.
Ab Material.
Ja, Material. Absolut. Ist, wir haben ja noch mit Holzschlägern angefangen zu spielen. Was, ja.
Sehr schwer.
Ja. Ja,
und das nicht so beschleunigen wie heute mit dem Material. Also das erleichtert es schon etwas. Also außer der Fitness sicherlich spielt auch, wie du sagst, heute das Material eine große Rolle inzwischen. Ja.
Und die Bälle haben sich, glaube ich, auch geändert. Auch. Und das macht schon viel aus. Macht einiges leichter.
Stimmt. Und auch die Technologie. Früher konnte man ja gar nicht wissen, wie schnell dieser Aufschlag war.
Ja.
Wie sehen Sie, Herr Eberhardt, denn der Leistungsdruck, unter dem die Spieler heute stehen, die Professionellen, also die Medien schauen immer drauf.
Ja, ich glaube, der ist da, aber das ist für einen Tennisspieler eigentlich, finde ich, relativ einfach. Ich finde es einfacher als, also für, das ist meine persönliche Meinung, als für einen Fußballspieler zum Beispiel, weil ich bin nur für mich allein verantwortlich und ich habe den Druck auszuhalten und ich kann es für mich persönlich sagen, ich glaube, so geht es vielen, die gespielt haben. Wenn ich gut trainiere, wenn ich viel mache, gehe ich mir auch mit Selbstvertrauen auf den Platz und dann sage ich, ich spiele so gut ich kann, wenn der andere besser ist, ist er besser. Beim Fußball ist es so, da, oder bei Mannschaftssportarten ist man sehr viel abhängig auch von anderen Faktoren. Trainer, Taktik, Mitspieler und so weiter. Ich glaube, die Spieler können mit dem Druck alle ganz gut umgehen. Ich kenne jetzt den Sascha Zverev sehr gut oder so. Ich meine, oder auch den Sinner kenne ich nicht so gut, aber die spielen jetzt das Turnier, haben letztes Jahr ihr Finale gespielt, haben sehr viele Punkte zu verteidigen oder so. Da kann sich in der Weltrangliste was verändern für die nächsten Wochen. Die halten den Druck einfach locker aus, weil die einfach das Vertrauen haben in sich, dass sie wirklich so gut sind.
Welche Rolle spielt denn da der Trainer?
Ich würde sagen, große Rolle. Der Trainer, der muss den Spieler auch gut kennen. Was er gerne macht, was er nicht so gerne macht. Ich weiß, ich habe früher trainiert und dann hat der Trainer gesagt, wir üben das und das und das passte mir eigentlich überhaupt nicht, gefiel mir nicht. Und dann hat er das gemacht, was ich gerne mache, was mir Spaß macht. Und was habe ich zum Schluss gemacht? Alles, was er gesagt hat. Und so bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Und er hat dann auch teilweise zu mir gesagt, heute spielst du nicht so gut, hast du Sorgen, komm, wir gehen dann Eis essen. Und erzähl mir, warum. Und das hilft einem aber auch, wenn der Trainer einen sehr gut kennt und mit dem zurechtkommt. Ich finde das sehr wichtig.
Absolut, stimme ich dir absolut zu, Heide. Und ich würde es aber differenzieren, wenn man anfängt, wenn man jung ist, dann braucht man einen Trainer, der das erstmal erkennt, das Talent. Das ist nicht immer der Fall. Und vor allen Dingen muss der dann auch, sagen wir mal so, die Basics, die Technik beibringen. So, wenn man das dann schon mal hat, das ist schon mal sehr viel wert, dann kann man ja zum Wettkampfsport gehen und dann wird dann auch in dem Spiel klar, wo vielleicht noch dann irgendwelche Lücken sind. Da muss auch der Trainer gut erkennen, hör mal, du musst deinen Aufschlag verbessern oder deine Beine, was auch immer. Das würde ich sagen, ist so der erste Abschnitt. Der Abschnitt, der danach kommt, ich glaube, der ist noch wichtiger, wenn ein Spieler mehr oder weniger technisch und von der Fitness fertig ist, dann einen Trainer zu haben, der einen auf den Turnieren begleitet und erkennt, wie der Spieler, wie der eigene Spieler halt gegen wen auch immer er spielt, sich am besten durchsetzen kann. Das sind aus meiner Sicht sind das zwei verschiedene Dinge. Einmal sind die Basics, ganz, ganz wichtig, aber nachher ist dann wirklich, dann braucht der, dem Zwerver braucht man jetzt nicht unbedingt zu sagen, wie er aufschlägt, das weiß der. Aber der Trainer wird ihm sagen, hör mal, ich habe den Gegenspieler analysiert, spiel dem zu 80% in die Rückhand, weil da hat der eine Schwachstelle. Also insofern Trainer in jedem Fall wichtig, aber zu jeder Zeit muss man einen etwas anderen Trainer haben. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Wie schätzen Sie denn es ein, wie schwierig es ist, für den Nachwuchs im professionellen Tennis Fuß zu fassen?
Wird immer schwerer, ne? Ist logisch, weil ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede, auch würde ich sagen, im Herren- und im Damentennis. Ich glaube, im Damentennis hat man eher eine Chance, muss man ganz klar sagen, weil einfach weniger von den jungen Damen einfach das wollen dann. Da ist, glaube ich, weniger die Motivation, Profisportlerin zu werden oder Profi-Tennisspielerin. Anderen Sportarten kann ich es nicht so beurteilen. Bei den Männern ist es, glaube ich, noch ausgeprägter. Es ist deshalb auch, glaube ich, noch schwieriger. Und wir haben uns vorhin darüber unterhalten mit den Australiern und mit den Neuseeländern auch, wie der Weg so gegangen wird. Oder wir sind im Moment in Deutschland auch gar nicht so zufrieden mit unserer Nachwuchsförderung gewesen. Jetzt haben wir gerade wieder eine Gruppe, die sehr, sehr gut ist, speziell bei den Jungs und bei den Mädchen sogar, die in der Welt vorne sind mit 16, 17. Aber wir hatten so eine Lücke zwischen 20 und 27, so, da haben wir, das sieht man auch jetzt bei den Australien oben, wir haben da bis auf Daniel Antmaier keinen Spieler im Hauptfeld. Und wir rätseln immer, was sollen wir machen, damit wir die Nachwuchsspieler besser machen können, weil wir, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr gute Voraussetzungen haben. Wir haben gute Trainer, wir haben gute Tennishallen, gute Tennisclubs und so weiter. Und trotzdem ist es schwierig, weil es liegt wirklich auch viel, viel an der Eigenmotivation. Man muss einen unglaublichen Willen haben, das zu schaffen. Und dann ist es auch teilweise ein finanzielles Problem. Ich meine, der Verband unterstützt das schon, die allerbesten. Aber wenn man nicht zu den Besten gehört, muss man sehr viel in Training investieren, in Turnierreisen und so weiter. Das ist alles, ist schon sehr, sehr schwierig. Es ist ein dorniger Weg. Aber trotzdem, die Leute, die einen absoluten Willen haben, die setzen sich dann trotzdem durch. Das ist wahrscheinlich wie in anderen Sportarten auch, das ist schon möglich. Aber das ist ein ganz, ganz langer Weg, ein großer Tennisspieler zu werden.
Und große Tennisspieler spielen ja jetzt bei den Australian Open. Wer ist denn, sind Ihre Favoriten? Das ist meine letzte Frage an Sie alle.
Ich nehme an, wird wieder auf Alcaraz Sinner rauslaufen. Und ich weiß nicht, ob Sinner auf Hardcourt besser ist als der Alcaraz. Also ich weiß nicht. Ich schwärme allerdings ein bisschen für Alcaraz, weil ich denke, er spielt manchmal mit viel Spaß und nimmt das ganz locker und hat viele Variationen, die Überraschungen ins Matchspiel bringen. Und von daher gucke ich gerne bei ihm zu.
Und hoffentlich vielleicht auch beim Finale dann?
Ja, wir haben Karten fürs Finale.
Ja, ich sehe das genauso, dass es gibt sehr viele sehr gute Spieler, aber Sinner und Alcaraz, finde ich, sind dann doch nochmal ein Stück weit besser. Wer dann sich durchsetzt von den beiden dann, ich glaube schon, dass der Sinner auf Hardcourt gut zurechtkommt. so wie seine Technik ist, wie sein Spiel aufgebaut ist. Ich stimme der Haider aber zu, mehr Spielwitz und mehr Abwechslung und mehr Entertainment vielleicht sogar hat auf jeden Fall der Alcaraz. Weil der Sinner spielt halt wirklich, das soll jetzt nicht despektierlich sein, wie eine Uhr, der spielt jeden Ball wirklich fast perfekt. Und deswegen glaube ich, dass er sich dann auch, wenn die beiden aufeinandertreffen sollten, durchsetzt. Aber das ist letztlich eine ganz offene Geschichte. Also beide können gewinnen. Ich sehe aber auch beide im Finale, ja.
Da, bei Herrn schließe ich mich an. Also ich halte Sinner, ich würde ihn als Favoriten nennen. Viele sagen, wenn die gegeneinander spielen, der andere hat mehr Mittel. Aber ich sehe Sinner vorne, wenn man das vergangene Jahr auch betrachtet. Sinner war in jedem Grand Slam-Finale. Und ich finde, er ist gegen schlechtere, in Anführungsstrichen, gegen Spieler in den Runden davor, ist er solider. Ich glaube auch, dass er Alcaraz mal stolpern kann vor dem Finale. Das ist beim Sinner, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, wenn er fit ist, wenn er körperlich fit ist. Wenn die dann gegeneinander spielen, ist es tatsächlich immer, ist es ziemlich offen. Ist auch dann auch Nervensache. Manchmal sind ein paar Bälle. Ich meine, in Paris hat er 40-0 und verliert es dann. Ich tippe auf Sinner. Bei den Damen würde ich sagen, Sabalenka ist schwer zu schlagen. Die wird, ist schon die Favoritin für mich. Coco Gauff ist immer noch, ist auch so eine, hat so eine Außenseiterchance. Swiatek ist auch nochmal mit einer Außenseiterchance. Aber ich glaube schon, die große Favoritin ist Sabalenka da.
Ja. Sehe ich ganz genauso, ja. Ja, ja, also, ja,
die hat sich auch verbessert. Die hat mehr dazugelernt zu ihrem Spiel mit Stoppbällen und die geht mal wieder ans Netz und sie hat mehr Variationen bekommen, als sie zuvor hatte. Und das bringt viel im Damentennis.
Ja. Dann weiß ich, auf wen ich mein Geld wetten muss.
Unbedingt.
Vielen Dank. Vielen Dank, ja, Ihnen allen gerne. Für das Gespräch.
Sehr gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.